Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Markentrilogie. Und auch das moderiere ich wieder nicht alleine, sondern wir sind wieder zu zweit am Mikrofon. Willkommen, Ralf.
Ja, hallo Günther.
Wir haben uns ja im ersten Teil der Trilogie damit beschäftigt, wie Unternehmen den Anspruch, für den sie stehen, als ihre Marke, wie sie es auf den Punkt bringen. Und in dieser heutigen Episode, da beschäftigen wir uns damit, wie das, was strategisch definiert ist, umgesetzt wird in Markensignale wie Logos, wie Claims oder Leitideen von Marken, wie Bildelemente, wie Corporate Design und was das damit zu tun hat, dass das eben Elemente sind, die einen Erfolgsfaktor darstellen, um Positionierungsansprüche auch prägnant zu transportieren.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
Wir haben im Prinzip vier Punkte, auf die wir mal eingehen wollen. Das erste ist, wir beschäftigen uns damit, was denn das Prägende ist von Visual und Verbal Identity, also die visuelle und verbale Identität. Und in einem zweiten Punkt beschäftigen wir uns damit, was das Wertschaffende ist an Markensignalen, die durch Positionierung entwickelt worden sind. Wir können dann auch nochmal aufzeigen, wie man zu solchem punktgenauen Vorgehen kommt und was denn so eine Marke im Speziellen ausmacht, auch was eine B2B-Marke im Speziellen ausmacht. Aber ich denke, wir sollten mal einsteigen mit dieser Visual and Verbal Identity, Ralf. Was ist denn das Prägende von Visual and Verbal Identity?
Ja, du hast es angesprochen, Günther, die visuelle Identität. Lass uns damit mal anfangen. Das ist natürlich das Zeichensystem einer Marke. Das heißt, ein einheitliches Erscheinungsbild, Guidelines im Style Guide. Das sind Kommunikationsmittel, die gestaltet werden. Ebenso, ja, dass die Wiedererkennung und die Markenbekanntheit gesteigert wird und die erste Visualisierung, das erste Gestaltwerden von visueller Identität ist zumeist das Logo und der Markenname. Und da fallen uns etliche sofort ein, die vors geistige Auge treten. Die drei Streifen von Adidas, von Nike, der Swoosh zum Beispiel oder die angedeutete Brücke von Cisco, um im Softwarebereich zu bleiben.
Und der Pfeil von Amazon.
Ja, Amazon auch. Ne? Ja. Aber es geht natürlich noch ein bisschen drüber hinaus. Die Visualisierung von Marke und Logo hat eben auch damit zu tun, dass man manchmal Farbwelten beschreibt. Das Grün-Weiß von Persil, Orange von Sixt oder das Blau von Nivea. Und geht dann so weit, dass man auch gewisse Formen festmacht. Quadratisch, praktisch gut, von Rittersport. Und bis zu Erlebniswelten geht das und da fallen uns die Pferde von Marlboro ein, die Dynamik der Bewegung, die da immer wieder dargestellt wird und was natürlich ein Unterschied ist zu irgendwelchen Pferdebildern, die auf der Wiese grasen. Und noch eine weitere Erlebniswelt ist zum Beispiel Jack Daniels, wo ja die Destiller dastehen und warten, bis die 12 Jahre um sind, bis der Whisky entsprechend in Fässern gereift ist.
Alles ein bisschen schwer rein audiomäßig darzustellen. Bei unseren Markenseminaren zeigen wir da die Beispiele und das ist dann schon immer sehr eindeutig, weil man erkennen kann, welche Kraft in solchen Elementen auch liegt.
Ja, genau. Wir reden hier über visuelle Identitäten, können Sie hier im Podcast natürlich nicht zeigen. Ne? Noch eine Erlebniswelt, die mir einfällt, ist Starbucks zum Beispiel mit dem Kaffee und im Gegensatz zum Beispiel zu Tchibo. Die haben ja beide Erlebniswelten, aber Tchibo ist eben auch ein großer Anbieter von Non-Food-Artikeln und das zeigt sich natürlich im Angebot in deren Shops und Starbucks ist da ganz klar ausgerichtet auf Kaffee und den kleinen Urlaub, den man dort verbringen kann und bei Tchibo ist halt eher dann der Kaffeekauf, wenn man diese Erlebniswelt mal analysiert. Mir fällt noch so ein Versuch ein aus den 90er Jahren, da ging es um Cola und da wurde ein Blindtest gemacht in Deutschland, wo ja Coca-Cola der Marktführer ist und beim Blindtest kam raus, dass Pepsi den Verbrauchern besser geschmeckt hat, den Probanden besser geschmeckt hat und als dann eben die Augenbinde abgenommen wurde, dann war es wieder genau umgekehrt, Coca-Cola wurde als besser schmeckend wahrgenommen und dann noch vor Pepsi dann, ne?
Das war der legendäre Blindtest dieser beiden Marken.
Ja.
Aber das gilt natürlich für alle Bereiche und insofern gesehen ist es ein gutes Beispiel.
Ja, und wenn ich das kurz zusammenfassen darf, ne, das harmonische Markenbild setzt sich eben zusammen aus Farben, Formen, Symbolen, also wesentlich mehr als nur Logos. Und der Vorteil davon ist natürlich, dass diese Symbole viel schneller kommunizieren. Und die Menschen sind eben so angelegt, dass sie automatisch auf Symbole reagieren. Und markentechnisch ist es so, dass jeder Kontakt mit der Marke im ein und denselben Netzwerk im Gehirn landet und so entsprechend wahrgenommen wird. Und ja, die Entlastung unserer Großhirnrinde, die Entlastung unseres Cortex hat damit zu tun, nämlich Marken geben Einordnung, Orientierung und ja, erleichtern letztendlich die Kaufentscheidung.
Das waren jetzt mal so die wesentlichen Outlines, wie man so schön sagt, zur Visual Identity. Und das ist ja nur ein Teil, sondern es gibt natürlich das Ergänzen dazu, das ist die Verbal Identity. Und bei der Verbal Identity spielen natürlich auch wieder Markenclaim, Sprache der Marke und all solche Dinge eine Rolle. Was man vielleicht ganz gut nachvollziehen kann, und da macht ihr mal diesen Test, guckt einfach mal, was es denn so an Markenclaims im Umfeld auch von eurem Markt beispielsweise gibt. Wenn wir so einsteigen und gerade vielleicht auch mal so ein bisschen bei B2B-Marken gucken, da gibt es vielleicht drei Kategorien, wo man sagen kann, nein, das ist ein No-Go. So kann es nicht sein. Das kann nicht der Anspruch sein. Drei Felder. Wir fangen mal an mit einem Feld, was sehr beliebt ist, dass Unternehmen sich mit Tradition beziehungsweise mit Fortschritt und so weiter schmücken. Also da gibt es die unterschiedlichsten Aussagen. Und wenn man die dann so zusammenfasst, dann wirkt es fast ein bisschen wie eine Karikatur, ne? Dass man sagt hier, wir sind Tradition in Fortschritt und Farbe oder Fortschritt aus Tradition. Es gibt aber auch Tradition und Fortschritt, beziehungsweise seit 1895 Tradition und Fortschritt. Also man sieht, da liegt natürlich keine Differenzierungskraft drin. Oder ein zweiter Bereich ist, dass Unternehmen ganz gerne beschreiben, was sie denn tun und das als Anspruchsclaim formulieren. Also sagt Firma XY, wofür stehen wir? Die schreiben dann unter ihren Markennamen Automation. Oder es heißt dann darunter zum Beispiel Feuerkultur. Kann man sich was vorstellen. Oder jetzt kommt schon eine Qualifizierung mit rein. Bessere Fenster und Türen. Das Bessere ist schon eine Qualifizierung. Aber das reicht natürlich alles nicht aus, um eine Anspruchsposition zu besetzen. Und ein drittes Feld ist, was sehr gerne genommen wird, Anführungszeichen, Schlusszeichen, Qualität. Also zum Beispiel eine Aussage wie, wir sind Qualität in Kunststoff, dafür stehen wir. Oder Qualität seit 1865. Oder wir brennen für Qualität, kompromisslose Qualität. Bis hin zu, dass man auch sagen kann, auch ein Markenclaim, Qualität neu definiert, was immer das dann auch heißt. Also ja, man merkt, ne? Ja, das ist schwammig, ja, nee. Ralf, ja, ne?
Dieser Qualitätsaspekt wird natürlich gerne besetzt und der heißt bei uns, in unserem Kulturkreis steht Qualität eben für Perfektion, weil wir haben eine Kultur, die ist Normen, die ist standardsorientiert. Unser Ausbildungswesen geht bis ins Mittelalter zurück zum Zunftwesen und deshalb hat Qualität bei uns eben einen hohen Stellenwert. Und wenn man aber seine Marke, seinen Claim übertragen will vom deutschen Sprachraum, zum Beispiel in den amerikanischen, in Amerika heißt Qualität nur, it works, es muss funktionieren. Also wenn deutsche Unternehmen glauben, dass sie Perfektion in den amerikanischen Markt transferieren mit ihren Produkten, verstehen die Amerikaner nur, es funktioniert. Und deshalb auch solche Claims wie Tradition und Fortschritt. Ich glaube, dass den Unternehmen, wenn die über 100 Jahre am Markt sind, dass die Tradition und Fortschritt verkörpern. Sie könnten aber viel weiterkommen.
Und du hast es ja gezeigt. Sie müssen eigentlich viel weiterkommen in ihrem Anspruch. Ne? Das ist zu kurz gesprungen einfach.
Ja, wenn die Unternehmen zuhauf sowas für sich reklamieren, dann merkt man, wie austauschbar es ist. Und du sagst, zu kurz gesprungen. Ne?
Aber es gibt ja Positivbeispiele. Ja, um das nochmal deutlich zu machen, im Sinne von, was heißt es denn, eine Leitidee von einer Marke zu besetzen? Ne?
Ja, und das ist auch keine Frage des Budgets oder es ist keine Frage der Größe eines Unternehmens, sondern es ist eine Frage der Konzentrierung auf die Markeninhalte, die so ein Unternehmen verkörpert. Und ja,
dass man Spitze auf den Punkt bringt, wofür man steht, ne? Was der Anspruch ist eben und nicht nur sagt, naja, was machen wir so?
Ne? Ja, genau. Ja. Und seit über 50 Jahren hat BMW zum Beispiel Freude am Fahren oder Ausfreude am Fahren. und ja, Bosch, die stehen für
Technik fürs Leben zum Beispiel.
Ja. Ja. Und BASF, We Create Chemistry, das ist natürlich sehr schön für ein Unternehmen, das Spezialchemie herstellt und die eben auch die Chemistry, die Verbindung zum Kunden betonen. Ne?
Mhm. Und auch Entwicklungen, die wir gemacht haben, ne? Mit zum Beispiel von Autry Software, vereinfacht Verantwortung.
Ja, ja. Ne?
Oder dieses mit dem E-Biking, also E-Biking Beyond, da liegen Ansprüche eben mit drin, ne? Oder du hast auch von der Sizi-Group, glaube ich, ne?
Ja, Sizi-Group, ein Stahlhändler aus der Nähe von Frankfurt, mittelständisches Unternehmen und die haben Handeln für Vorsprung. Ja, und dieses Handeln für Vorsprung, wie jeder Claim, steht zum Beispiel dafür, dass er vom Wettbewerb differenziert, dass ein Unternehmen und seine Leistung, seine Technologien entsprechend differenziert und er hat damit auch Erinnerungswirkung, er ist Bedeutungsbotschaftsträger und absolut auch zeitlich ungebunden, denn das ist keine Sache für eine Saison und du hast es auch schon mal angesprochen, Günther, die Schutzfähigkeit spielt auch eine Rolle, gerade wenn es darum geht, seine Marke zum Beispiel gegen die Konkurrenz zu verteidigen. Und welche Aspekte genau in so einer Verbal Identity drinstecken, das erklären wir in unserem nächsten Webseminar. Ich gebe mal so 2, 3 Stichwörter, die Kernbotschaft, das Corporate Messaging oder Corporate Wording, die Sprachwelt, Tonalität, Stil. Das spielt dort eine Rolle und da geht es um werthaltige Alleinstellungen bis hin zu Emotionen. Und wie gesagt, in unserem nächsten Webinar werden wir das näher durchleuchten.
Und wie das Ganze dann zusammengeht mit den Wirkmechanismen, die wir aus der Gehirnforschung kennen, um das auch mal eine Logik des Wirkens darzustellen. Auch da gehen wir dann nochmal drauf ein. Wir sind schon drauf eingegangen bei unserem ersten Teil der Trilogie und beim Webseminar tun wir das dann gleichermaßen auch. Wie kommt man denn zu solchen fokussierten Markenpositionen? Und unser Denken ist ja, ihr kennt es ja, man muss strukturiert vorgehen, sonst verliert man sich bei solchen Positionierungsprozessen komplett. Und mit welcher Methode man da arbeitet, ist jetzt mal sekundär. Wir haben dafür die Markengenommethode entwickelt und arbeiten mit der. Mit dieser Markengenommethode sind mehr als 400 Marken inzwischen positioniert worden. Und die hat eigentlich ein sehr einfaches strukturierendes Prinzip. Wir arbeiten da mit 3 Markengenen. Diese 3 Markengene, die decken eigentlich alles ab, was im Umfeld einer Marke entsprechend wichtig ist. In der Abfolge starten wir solche Entwicklungen mit einem oder mehreren Markenassessments, kommen dann in Verdichtungsphasen, wo wir uns beschäftigen mit Kraftfeldern der Marke. Wir definieren genau, was sind denn Kraftfelder einer Marke und was sind so die inhaltlichen Hinterlegungen. Und dann verdichten wir das immer weiter, bis wir bei so einer Markenanspruchspyramide sind, wo man im obersten Teil seiner Pyramide definiert, für welche Kompetenz steht man, welchen Anspruch leitet man aus dieser Kompetenz ab und für welchen Nutzen steht man dann als Marke, als Unternehmen. Da wird dann auch noch definiert, was ist denn so die Persönlichkeit der Marke, was sind ja ihre Werte. Und das ist so die oberste Spitze des Positionierungseisbergs, wenn man so nehmen will. Und wie man da vorgeht, das kann man auch, wenn man sich mal bei uns auf der Webseite oder so einschaltet, kann man da noch sehen, wie das geht.
Ja, Stichwort Markenanspruchspyramide. Was kann man dann ableiten und mitnehmen aus der Episode von heute? Ich finde, dass Verbal Identity, Visual Identity, die ergeben zusammen das harmonische Markenbild. Das sind die 2 Säulen, auf denen das Markenbild beruht. Die Visual Identity spricht von Bildwelten, von Farbwelten, Signalwelten. Wir haben ja ein paar Beispiele gehört. Und die Verbal Identity, das ist natürlich der Claim. Das sind Kernbotschaften, Tonalität, Stil. Das haben wir erwähnt vorhin schon.
Ja, und ganz wichtig ist, denke ich, auch als eines, was man mitnehmen kann aus dieser Folge, dass Unternehmen oder speziell häufig auch B2B-Unternehmen sich selbst ihre Leistungen, ihre Technologien als Marke verstehen müssen. Sie sind eine Marke und dass es eben darauf ankommt, dass diese Markeninhalte, die man definiert, über die man steht, dass die halt das entscheidende Engagement auslösen. Und Engagement auslösen ist ja ganz vielfältig. Und letztendlich hat es was damit zu tun, dass man seine Zielgruppen überzeugt, dass sie mit einem ihr Geschäft und Business machen. Und was uns wichtig ist, dass eben eine eindeutige Position im Markt besetzt werden muss, dass sie alles dazu tun müssen, eine eindeutige Position im Markt zu besetzen und dies strukturiert rauszuarbeiten. Das sind die Dinge, die uns am Herzen liegen bei dieser Episode. Und das war die zweite Episode unserer Trilogie, wo wir uns eben mit Markensignalen, mit Logos, Claims, Bildelementen und so weiter beschäftigt haben, wie das ein Erfolgsfaktor ist für die Positionierung. Wir werden uns in einem dritten Teil damit beschäftigen, wie interkultureller Kommunikationstransfer stattfindet. Das, was wir heute besprochen haben, wie das interkulturell transferiert wird, sodass man in internationalen Märkten erfolgreich sein kann. Zu allen dreien machen wir Webseminare, wo wir das dann immer noch ein bisschen ausführlicher darstellen können. Ja, und am Ende dieses zweiten Teils von unserer Trilogie bedanke ich mich erstmal wieder für den Ralf mit seiner Fachkompetenz, was hier Sprache auch betrifft und dass er das hier mit mir zusammen auch dargestellt hat.
Gerne.
Und wenn Sie zu uns Fragen haben, uns ansprechen möchten, herzlich gerne. Sie können uns erreichen, Ralf, dich direkt, wenn man so will, über...
Ja, E-Mail ist am besten und die E-Mail-Adresse ist rw@me-dus.com.
Ja, und mich können Sie erreichen über käfer@markengenom.de oder natürlich auch über www.campusmarke.de natürlich. Wir wollen das ja nicht vergessen mit der Marke. Und natürlich können Sie es auch nochmal nachlesen. Auf unserem Blog kommen Sie einfach über www.campusmarke.de zu uns auf die Homepage und dann können Sie es im Detail nochmal nachlesen, auch nochmal den Kontakt zu uns. Ja, vielen Dank, dass ihr, sie, wie auch immer, alle dabei wart. Und wir freuen uns und ich mich auf die Co-Moderation mit dir, Ralf, zum dritten Teil unserer Trilogie, wo es um die Performance in internationalen Märkten geht. Ja, herzlichen Dank und tschüss für heute.
Ja, vielen Dank und tschüss.
Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.